Ja, ihr Lieben, ich freue mich von ganzem Herzen, dass ich heute Morgen wieder unter euch sein darf und finde, das ist immer ein besonderes Vorrecht, dass wir Gemeinschaft haben dürfen und gemeinsam Gottes Wort betrachten dürfen. Und ich war auch schon gesegnet durch die Lieder, die wir gesungen haben und gehört haben. Und fand das letzte Lied, das klang so wie ein Bekenntnis, ja. Ich liebe nur dich, ich bin dir geweiht, mein Herz gehört dir. Und ich wünsche einfach, dass diese Stunde heute Morgen dazu beitragen möchte, das zu vertiefen, diesen Wunsch auch tatsächlich im Leben in die Tat umzusetzen, dass wir den Heiland lieben und unser Herz ihm ganz gehört. Und bevor ich weitermache, möchte ich auch Grüße ausrichten aus unserer Gemeinde in Eppingen. Und wir sind durch die Grüße und durch die Gedanken und Gebete doch miteinander verbunden und hoffen, dass Gott uns gemeinsam segnet. Ich möchte zu Beginn noch einen weiteren Text lesen, den wir im gleichen Kapitel finden, aus Offenbarung Kapitel 3. Und im Prinzip möchte ich einfach das Kapitel noch zu Ende lesen, ab Vers 14. Offenbarung Kapitel 3, ab Vers 14. Und dem Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe: Das sagt der Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Ich weiß deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärest. So aber, weil du lau bist und weder kalt noch warm, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Denn du sprichst, ich bin reich und bin reich geworden und bedarf nichts und weißt nicht, dass du elend bist und jämmerlich, arm, blind und bloß. Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das im Feuer geläutert ist, damit du reich werdest und weiße Kleider, damit du dich bekleidest und nicht offenbar werde die Schande deiner Blöße. Und salbe deine Augen mit Augensalbe, damit du sehen mögest. Welche ich lieb habe, die strafe und züchtige ich. So sei nun fleißig und tue Buße. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Mahl mit ihm halten und er mit mir. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden habe und mich gesetzt habe mit meinem Vater auf seinen Thron. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Entschuldigt. Ja, wir sehen hier, wir haben in der Einleitung ein Sendschreiben an die Gemeinde in Philadelphia gelesen. Und hier das Sendschreiben an die Gemeinde in Laodicea. Und die Sendschreiben der Offenbarung sind ja Briefe, die einmal wirklich durch Johannes an die betreffenden Gemeinden geschrieben worden sind und an die Gemeinden gesandt worden sind. Und die Bedeutung dieser Briefe ist keineswegs erschöpft, ja. Sie haben auch uns heute noch etwas zu sagen, wie auch die ganze Bibel. Aber wisst ihr, ich fand beim Betrachten des Wortes, dass diese beiden Briefe an die Gemeinde in Philadelphia und Laodicea ganz besonders an die Gläubigen der letzten Zeit gerichtet sind. Und zwar sagt Jesus an Philadelphia: Siehe, ich komme bald. Ja, diese Ankündigung, er kommt bald. Und wenn diese Ankündigung, ich komme bald, damals schon geschah, wie viel näher sind wir jetzt zu diesem Zeitpunkt gekommen, dass der Herr bald kommt? Und in der Gemeinde an Laodicea oder in dem Brief an diese Gemeinde sehen wir den Zustand der letzten Zeit, der leider in vielen Gemeinden herrscht. Den Zustand, den Jesus einmal so ausgedrückt hat und gesagt hat: Und zur letzten Zeit werden viele erkalten. Und so sehen wir, dass diese beiden Briefe eigentlich in besonderer Weise an die Gläubigen der letzten Zeit gerichtet sind. Und dennoch sind diese beiden Briefe grundverschieden. Ja? Laodicea richtet sich oder ist ein Brief an die Menschen, die lau geworden sind in der letzten Zeit, die nachgelassen haben in ihrem Gott dienen. Und der Brief an Philadelphia richtet sich an die Menschen, die Gott treu dienen, auch in dieser letzten Zeit. Und wisst ihr, Jesus hat es einmal so verglichen und gesagt, in einem Gleichnis hat er erwähnt die törichten und die klugen Jungfrauen, die auf den Bräutigam warten. Und wenn wir das jetzt so ein bisschen miteinander verbinden, dann kann man sagen, die beiden Briefe sind Briefe an die törichten und an die klugen Jungfrauen. Ich habe das Thema für heute mit den Worten überschrieben: Dein geistlicher Wohnort. Dein geistlicher Wohnort. Wie damals, so kann man auch heute die Gläubigen oder die Nachfolger Jesu in zwei große Gruppen einteilen. Jesus nannte diese Gruppen die Törichten und die Klugen. Und die einen haben ihren geistlichen Wohnort in Philadelphia und die anderen in Laodicea. Und bevor wir noch näher darauf eingehen, auf diesen geistlichen Wohnort, möchte ich als erstes ein wenig Hintergrundwissen, nicht viel, aber wenigstens ein wenig uns weitergeben über diese beiden Städte, Laodicea und Philadelphia. Laodicea war seinerzeit eine reiche Handelsstadt in Phrygien. Phrygien war sozusagen eine Provinz oder ein Bundesland im Römischen Reich. Und Laodicea war also eine reiche Handelsstadt der Zeit. Diese Stadt hat einen König gegründet, der sie zu Ehren seiner Frau Laodike benannt hat. Und durch die bekannte Wollindustrie und den Handel, der in dieser Stadt stattgefunden hat, gab es dort tatsächlich sehr viele reiche Bürger. Und im Jahr 62 nach Christus wurde diese Stadt durch ein Erdbeben fast komplett zerstört. Aber die reichen Bürger bauten die Stadt wieder ohne fremde Hilfe noch luxuriöser und noch schöner auf wie zuvor. Laodicea heißt übersetzt Volksrechte. Volksrechte. Und ich habe so gedacht, leben wir nicht in der Zeit der Volksrechte, wo jedes Volk Rechte beansprucht? Wir sehen das durch viele Aufstände, durch viele, ja, kann man schon fast sagen, Revolutionen in den einzelnen Ländern. Das Volk beansprucht seine Rechte. Das ist doch das Gepräge unserer heutigen Zeit. Und Volksrechte mögen vielleicht auch in gewisser Weise nicht schlecht sein. Aber wisst ihr, es gibt sicherlich auch negative Volksrechte. Und zwar meine ich die Volksrechte, wo jeder einzelne Bürger sein Recht beansprucht. Unbedingt und in jedem Fall. Wo man auf sein Recht pocht und sein Recht unbedingt erhalten will. In jeder Situation, in jeder Lage, im täglichen Leben. Und das Ganze kann man eigentlich mit einem Wort sehr treffend überschreiben. Und dieses Wort heißt Egoismus. Und dieser Egoismus, der herrscht, der hat schon immer geherrscht. Aber der herrscht auch heute mit unglaublicher Kraft in den meisten Menschen. Und wisst ihr, dieser Egoismus, diese Volksrechte, die ich selber habe und für mich beanspruche, die zerstören so viele, die einmal einen guten Anfang mit Gott gemacht haben. Und dieser Egoismus ist auch das, was eigentlich die Gemeindearbeit zerstört. Wenn diese Volksrechte, diese persönlichen, einschleichen in die Gemeinde und der Egoismus sich breit macht. Es zerstört, kann das gesamte Gemeindeleben zerstören. Ach, deswegen sagte doch Jesus, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst. Das ist so ganz anders wie die Volksrechte. Der verleugne sich selbst. Und wenn sich jeder Einzelne verleugnet, dann baut sich die Gemeinde. Aber Laodicea ist nach und nach zu einer Gemeinde der Volksrechte geworden. Sie haben nach und nach die Ehre bei Menschen mehr geschätzt als die Ehre bei Gott und mehr geliebt und sind nach und nach in so einen lauen Zustand gekommen. So viel vielleicht zu Laodicea. Philadelphia hat auch ihren Namen von ihrem Gründer. Philadelphia lag auch nicht weit weg von Laodicea. Diese 7 Sendschreiben an die 7 Gemeinden, die lagen so in einem Umkreis, nicht weit voneinander entfernt. Ich weiß jetzt nicht genau die Kilometerzahl, aber sie lagen in einem Bereich. Und Philadelphia ist von dem König Attalus Philadelphus gegründet worden und dann nach seinem Namen benannt worden. Und Philadelphia kann man auch übersetzen, und zwar in das Wort Bruderliebe. Bruderliebe. Interessante Übersetzung. Aber was für ein Gegensatz sehen wir schon hier. Auf der einen Seite haben wir Laodicea, die Stadt der Volksrechte, wo man sein Recht beansprucht, wo man sich selber lebt und sich selber liebt. Und auf der anderen Seite haben wir Philadelphia, das man mit Bruderliebe übersetzen kann. wo man nicht nur für sich selber sorgt und an sich selber denkt, sondern wo man in herzlicher Bruderliebe miteinander verbunden ist, füreinander da ist, füreinander und für den Herrn lebt. Da wird doch die Frage wichtig, wo wohnst du? In welcher von diesen beiden Städten? Laodicea oder Philadelphia? In der Stadt der Volksrechte oder in der Stadt der Bruderliebe? Wo ist dein geistlicher Wohnort? Jeder, der sich Christ nennt, hat einen Wohnort, einen geistlichen Wohnort. Jesus hat es ganz klar aufgeteilt, die törichten und die klugen Jungfrauen, Philadelphia und Laodicea. Und wir wollen mal jetzt im nächsten Schritt ein wenig auf den geistlichen Zustand oder die Merkmale dieser beiden Gemeinden eingehen. Wir wollen sehen, wie sah es in diesen Gemeinden aus? Was waren die Merkmale, die diese Gemeinden geprägt und ausgezeichnet haben? Und anhand dieser Merkmale wollen wir uns selber prüfen. Kein geringerer als das Haupt der Gemeinde, Jesus Christus selbst, hat den Zustand dieser Gemeinden geprüft. Und wie bei jeder anderen Gemeinde, so sagt Jesus auch hier einleitend, ich weiß deine Werke. Ich weiß deine Werke. Nichts bleibt vor ihm verborgen. Der Augen hat wie Feuerflammen, der schaut ins tiefste und kleinste Detail hinein. Und dieser Herr stellt eine richtige Diagnose. Darauf dürfen wir uns verlassen. Und er hat auch hier diesen beiden Gemeinden eine richtige Diagnose gestellt und ihren Zustand durchleuchtet und sie darauf hingewiesen und ihnen das gezeigt. Und wie gut, dass der Herr das gemacht hat. Wie gut, dass er zeigt, wo stehen wir als Gemeinde. Wo stehen wir als einzelne Menschen? Und diese Prüfung will Gott auch heute durchführen, in unseren Gemeinden und auch in unserem persönlichen Leben, in meinem und in deinem. Er prüft unseren Zustand und er will durch sein Wort uns den Zustand offenbaren und zeigen, damit wir wirklich zu ihm kommen. Damit wir uns auch verbessern können. Lasst uns zunächst auf den geistlichen Zustand oder auf die Merkmale der Gemeinde von Laodicea schauen. In Vers 15 haben wir gelesen, ich weiß deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärest. Eine andere Übersetzung sagt heiß, ja. Die meisten anderen Übersetzungen sagen, dass du weder kalt noch heiß bist, sondern so lauwarm. Das war ihr erstes hauptsächliches Merkmal. Sie waren so lauwarm, weder kalt noch heiß. Lauheit, Gleichgültigkeit hat sie geprägt. Sie sind in einen Zustand gekommen, in dem sie weder für Gott richtig lebten, noch für die Welt. Das ist die Bezeichnung für Lauheit, für Gleichgültigkeit. Man hat einen christlichen Schein, aber man hat kein richtiges Leben mehr mit Gott. Man lebt aber auch nicht für die Welt. Man steht irgendwo dazwischen. Und wisst ihr, was schrecklich ist? Was mich erschaudern lässt, wenn ich diese Verse lese, ist das Urteil Jesu über diesen Zustand. Er sagt, ich werde dich aus meinem Munde ausspeien. Ich werde dich ausspucken. Was speit man aus? Etwas, was einem ekelhaft ist. Was nutzlos ist. Was nicht schmeckt, was nicht gut ist. Ja, was vielleicht sogar schädlich ist. Das spuckt man aus. Und das ist dieses harte Urteil Jesu über die Lauheit, über die Gleichgültigkeit, über dieses Dazwischensein, weder auf der einen noch auf der anderen Seite. Schrecklich. Dahin kam diese Gemeinde. Und man kann mit Sicherheit sagen, dahin kommt jeder, der es nicht aufrichtig meint. Der mit dieser Lauheit und Gleichgültigkeit so ein wenig spielt, ja, der es nicht so ganz ernst meint. Der meint, er schleicht so auf Umwegen, schleicht er so ins Reich Gottes hinein. Und dann kommt er so in den Himmel, wunderbar, ohne viel Anstrengung. Der alles irgendwie so ein bisschen auf die leichte Schulter nimmt und halb für Gott lebt und halb für die Welt. Oh, das ist so ein gefährliches Spiel. Und wisst ihr, bei welchen Menschen das passiert? Bei welchen Menschen kann es zu diesem Zustand kommen? Nur bei Kindern Gottes. Nur bei denen, die einmal richtig gut angefangen haben, die sich zu Gott bekehrt haben, die eine Wiedergeburt erfahren haben, die neues Leben mit Gott bekommen haben, die ihm nachgefolgt sind. Nur bei diesen Menschen kann es zu diesem Zustand kommen. Und das ist so eine Gefahr und das ist so warnend, dieses Wort. Wenn wir es so auf die leichte Schulter nehmen und damit spielen, dann führt es früher oder später zur Trennung von Gott. Führt es dazu, dass Gott uns ausspeien möchte. Wir lesen weiter in Vers 17 ein weiteres Merkmal dieser Gemeinde. Da sagt Jesus zu ihnen, denn du sprichst, ich bin reich. Und bin reich geworden und bedarf nichts. Die andere, die ältere Luther-Übersetzung sagt, ich bin reich und habe gar satt. Mir geht's wunderbar. So sah sich die Gemeinde in den eigenen Augen. Welche Verblendung und Blindheit, ja? Das war das zweite Merkmal dieser Gemeinde. Sie sind blind geworden. Sie haben sich selber nicht mehr richtig gesehen, nicht mehr richtig beurteilen können. Sie sind blind geworden. Jesus sagt dann weiter, und weißt nicht, dass du arm und elend und jämmerlich und blind bist. Du weißt es nicht. Du siehst dich selber gar nicht mehr. Sie sahen nicht mehr ihren geistlichen Zustand. Das ist das Gefährliche an der Lauheit, an der Gleichgültigkeit. Dass man meint, man ist noch ein Christ, man dient noch Gott, man folgt ihm noch nach. Aber man sieht sich nicht. Sie haben sich selber völlig falsch eingeschätzt. Und wisst ihr, sowas nennt man, ja, wenn Leute, es gibt ja viele Menschen, die sich falsch einschätzen, ja, die sich falsch sehen. Und dann sagt man von ihnen in der Fachsprache, sie haben einen blinden Fleck. Sie haben einen blinden Fleck. Und ich finde, dieser Ausdruck passt. Man hat einen blinden Fleck, den man nicht sieht. elend, jämmerlich, arm, blind und bloß. So sah sie Jesus. Es geht vielen Menschen so, dass sie verblendet sind und sich vollkommen falsch einschätzen. Ja, leben diese Menschen, ja, sie sind vielleicht voller Stolz irgendwie, aufgeblasen, meinen alles zu haben, alles zu können. Und alles muss nach ihrem Willen laufen. Der Teufel verblendet die Sinne bei einzelnen Menschen. Aber wie traurig ist es, wenn das bei einer ganzen Gemeinde der Fall ist. Wie traurig, wenn dieses Merkmal, wie hier in Laodicea, der ganzen Gemeinde angeheftet werden konnte. Ich bin reich, satt und bedarf nichts, aber dabei ist man elend, jämmerlich, arm, blind und bloß. Oh, dass Gott uns Augen öffnen möchte, dass wir uns sehen. Und wisst ihr, das ist so, wenn Menschen in diese Richtung der Lauheit gehen und dahin gekommen sind, dann lässt es Gott zu, dass sie mit Blindheit geschlagen werden. Dann lässt es Gott zu, dass man blind ist. Und dann ist es so, wie ich ein Beispiel gelesen habe von Wilhelm Busch, der von seinen Erlebnissen im Dritten Reich berichtet. Und er erzählt so eine Begebenheit aus seinem Leben. Es sollte an einem Sonntag eine Erklärung vorgelesen werden in der Kirche dagegen, dass man die geistig Schwachen und Epileptischen umbringt. Ja? Und die Erklärung sollte auch gleich als Flugblatt in der Gemeinde verteilt werden. Und irgendwie kriegte die Staatspolizei Wind davon. Und am Samstag vor diesem Sonntag erzählt, da kamen zwei Herren zu ihm nach Hause. Einer blieb an der Tür stehen und der andere setzte sich auf einen Stuhl in seinem Zimmer, in seinem Studierzimmer. Und auf dem Tisch, da lagen diese Flugblätter vor seiner Nase. Und der Mann kommt, setzt sich hin, legt die Hand auf die Flugblätter und fragt dann: Herr Pfarrer, haben Sie die Flugblätter? Da sagt der Busch: Darüber bin ich Ihnen keine Auskunft schuldig. Na, dann muss ich Ihr Haus durchsuchen. Ja, daran kann ich Sie nicht wehren. Der Mann steht auf, durchwühlt alles, geht wütend durchs ganze Haus, durchsucht alles nach bestem Wissen und Gewissen, kommt zurück, setzt sich wieder auf den Stuhl, legt wieder seine Hand auf die Flugblätter und sagt: Scheint nichts zu haben. Steht dann auf und geht. Das heißt in der Bibel manchmal, dass Leuten die Augen gehalten wurden. Und so ist es ganz sicher auch hier gewesen. Der Mann war mit Blindheit geschlagen und sah nicht die Blätter, die vor seiner Nase lagen. Und ich glaube, so ähnlich geht es vielen, vielen Menschen im geistlichen Bereich, die mit dieser Krankheit der Lauheit infiziert und durchdrungen sind. Sie sind krank, arm, elend, jämmerlich, blind und bloß, aber sie sehen das nicht. Oh, ich wünsche, dass Gott vielleicht auch heute sein Wort dafür gebraucht, die geistlichen Augen zu öffnen, dass man sich sieht in seinem Zustand. Dass man zu Gott gehen kann. Und ein weiteres Merkmal von Laodicea war, finden wir im 20. Vers, da heißt es: Siehe, ich stehe vor der Tür. Siehe, ich stehe vor der Tür. Jesus war nicht mehr in der Gemeinde. Er stand vor der Tür und klopfte an und wollte wieder hinein. Aber er war nicht mehr drin. Er kann in so einem Herzen nicht bleiben, in dem Lauheit wohnt. Deswegen sagte ich, früher oder später führt dieser Zustand zur Trennung von Gott. Und dann steht Jesus vor der Tür. Und ohne Jesus gibt es kein geistliches Leben. Diese Gemeinde war tot. Ohne es zu wissen, ohne es zu merken. Ich bin reich und habe gar satt und bedarf nichts. Und dann zeigt Jesus auch in seiner Liebe den Ausweg. Es war eine schreckliche Lage, aber sie war nicht ausweglos. Und Jesus zeigt den Ausweg dieser Gemeinde und sagt in Vers 18, ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das im Feuer geläutert ist, damit du reich werdest, und weiße Kleider, damit du dich bekleidest und nicht offenbar werde die Schande deiner Blöße. Und salbe deine Augen mit Augensalbe, damit du sehen mögest. Ich rate dir, dass du Gold kaufst. Gold kann mit Wahrheit verglichen werden. Weiße Kleider und dass du weiße Kleider bekommst, dass du dich bekleidest. Ja, ein reines, gerechtes Herz. Und dass du Augensalbe nimmst für deine Augen, die blind geworden ist. Das bedeutet, dass du geistliche Erkenntnis wieder bekommst. Dass du deinen Zustand wieder sehen kannst und eine klare Sicht hast. Und zum Schluss sagt Jesus in Vers 19, so sei nun fleißig und tue Buße. Das ist der Weg aus Laodicea raus. Sei fleißig und tue Buße. Das ist der Weg aus Laodicea. Und möge Gott wirklich jeden Einzelnen diesen Weg zeigen. Und ich möchte einfach fragen, wo lebst du? In welcher dieser beiden Städte? Lebst du vielleicht in Laodicea, geistlich gesehen? Und nein, nein, na klar doch nicht. Das betrifft mich doch gar nicht. Klar nicht. Aber lasst uns dich vor Gott prüfen. Gründlich prüfen. Ach, dass Gott uns die Augen öffnen möchte. Und wir sehen, ob nicht diese Merkmale dieser Gemeinde vielleicht in unserem Leben irgendwo sind. Lasst uns einen Schritt weitergehen. Und zu Philadelphia kommen, zu dem geistlichen Zustand und zu den Merkmalen dieser Stadt. Wir lesen Vers 8. Ich weiß deine Werke, sieh, ich habe vor dir gegeben eine offene Tür und niemand kann sie zuschließen, denn du hast eine kleine Kraft. Du hast eine kleine Kraft, sagte Jesus. Das ist so das genaue Gegenteil von Laodicea, ja. Das war ihr erstes Merkmal, eine kleine Kraft. Wir sind reich, wir haben gar satt und bedürfen nichts. Und hier heißt es, du hast eine kleine Kraft. Und Philadelphia hat gewiss gebetet, Herr, du siehst unsere Schwachheit. Du siehst, dass wir als Menschen so unvermögend sind. Du siehst, was für eine kleine Kraft wir haben. Hilf du uns. Hilf uns. Und wisst ihr, diese kleine Kraft, die gab ihnen eine offene Tür. eine offene Tür zum Wirken für Gott. Eine offene Tür für den Segen Gottes. Und wer hat diese Tür geöffnet? Ich habe vor dir gegeben eine offene Tür. Gott selber. Und wisst ihr, da musste ich irgendwie an kleine Kinder denken, die vielleicht noch so ganz klein sind, ja? Also bei uns mit unserer Stella geht's schon nicht mehr. Die kriegt die Türen selber geöffnet, ohne Probleme. Aber so Einjährige, die gerade mal laufen gelernt haben, sie stehen oftmals vor großen, verschlossenen Türen und kommen nicht an die Türklinke. Und trotzdem kommen sie meistens hinein. Warum? Weil der Vater oder die Mutter ihnen die Tür öffnet. Und das ist die Regel im Reich Gottes. Wir müssen die Türen nicht selber öffnen. Wir müssen die Türen nicht öffnen für den Segen Gottes. Wir müssen die Türen nicht öffnen für das Wirken, sondern Gott will uns die Türen auftun. Und das kann er dann tun, wenn wir eine kleine Kraft haben. Wenn wir uns klein und niedrig fühlen und nicht reich und gar satt und groß und stark. Eine kleine Kraft bedeutet Demut. Das machte Philadelphia angenehm vor Gott. Demut. Das war ihr Merkmal. Sie haben nichts aus eigener Kraft versucht und getan und gerissen und gelaufen. Sie haben es Gott überlassen. Und so konnte Gott unter ihnen wirken und konnte sie segnen. Jemand hat mal gesagt, was uns im Wege steht, das ist nicht unsere Schwachheit, sondern unsere Kraft. Im Reich Gottes ist es so. In der Welt scheint es so ganz anders zu sein. Aber im Reich Gottes ist es so. Was uns im Wege steht, das ist nicht unsere Schwachheit, sondern unsere Kraft. Wir können so viel. Und wir wissen so viel und wir sind so gebildet und wir kennen sich aus und dabei brauchen wir Gott gar nicht so sehr. So war es bei Laodicea. Sie meinten, alles aus eigener Kraft, aus eigenem Wissen und Reichtum tun zu können. Aber nicht unser Reichtum. Nicht unsere Gaben, nicht unsere Talente, nicht unsere Kraft, nicht unser Wissen und auch nicht unsere Erkenntnis macht uns vor Gott angenehm, sondern eine kleine Kraft. Demut und tiefe Abhängigkeit vor Gott, völlige Übergabe und Erkenntnis, dass wir ohne ihn nichts sind. Und dann weiter, da heißt es, und hast mein Wort bewahrt, in Vers 8. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt. Hast mein Wort bewahrt, das hat zwei Bedeutungen zunächst mal. Erstens bedeutet es, dass sie in der Wahrheit geblieben sind. Dass sie in dem Evangelium geblieben sind, welches ihnen verkündigt worden war. Dass sie trotz aufsteigender Irrlehren, die damals sehr im Gange waren und die heute nicht weniger sind, noch viel mehr. Aber dass sie trotzdem allen bei dem Evangelium geblieben sind, das sie gehört haben. Du hast mein Wort bewahrt, sie blieben in der Wahrheit. Und das schätzte Gott, das schätzte Jesus an seiner Gemeinde. Sie sind in der Wahrheit geblieben. Und das wird auch heute nicht anders sein, wenn wir bleiben in der Wahrheit, wenn wir bleiben bei dem Wort, bei dem Evangelium, was uns verkündigt ist. Was wir gelernt haben bei dem vollen, ganzen Evangelium und dem ganzen Ratschluss Gottes. Du hast mein Wort bewahrt. Und als zweites bedeutet es, dass sie sein Wort getan haben, dass sie es befolgt haben, dass sie es in ihrem Leben in die Tat umgesetzt haben. Du hast mein Wort bewahrt. Sie haben es ausgelebt. Könnte Jesus zu uns sagen, du hast mein Wort bewahrt? Oh, dass es so sein möchte. Und weiter heißt es in Vers 8, ein weiteres Merkmal dieser Gemeinde, und hast meinen Namen nicht verleugnet. Sie haben sich nicht zurückgezogen, sie haben nicht geschwiegen. Sie haben sich des Evangeliums von Jesu Christi nicht geschämt, wie Paulus sagt, sondern haben es bekannt, weil es nicht ihre Kraft war, sondern Gottes Kraft und in dem Evangelium eine Gotteskraft war und ist. Sie standen zu ihrem Bekenntnis. Und wisst ihr, dadurch hatten sie es schwer. Sie hatten Verfolgung zu tragen. Sie wurden benachteiligt. Ja, sie wurden mitunter vielleicht auch getötet. Aber sie haben seinen Namen nicht verleugnet. Da müssen wir, denke ich, so viel lernen. Lernen, dass das auch in unseren Gemeinden der Fall sein möchte. Dass wir den Namen Jesu nicht verleugnen. Weder in der Gemeinde und was noch viel wichtiger ist, draußen in der Welt, wenn wir in unserem Alltag stehen, dass wir uns des Evangeliums nicht schämen, dass uns Gott doch den gleichen Mut, den gleichen Gehorsam, die gleiche Einstellung gibt wie der Gemeinde in Philadelphia. Du hast meinen Namen nicht verleugnet, dass wir wirklich in dieser letzten Zeit seinen Namen freudig bekennen. Und dass es uns nicht so geht wie dem einen Vikar, der ausgelernt hat und seine ersten Besuche in einer großen Klinik gemacht hat. Und er hat während seines Studiums auch medizinische Vorlesungen gehabt und so kannte er sich aus, auch mit Krankheiten und Behandlungen und Heilmethoden und so. Und er kam dann zu einem alten Mann in sein Zimmer, in sein Krankenzimmer, sie machten sich bekannt und kamen ins Gespräch, soweit es bei der Schwerhörigkeit dieses Mannes überhaupt möglich war. Und der Vikar fragte dann den Mann allerlei und die Ehefrau, die saß abseits und ließ die beiden Männer miteinander reden. Und er fragte ihn nach seiner Krankheit und ging ausführlich auf die Krankheit ein und erklärt ihm manches und schließlich wünscht er ihm eine gute Genesung und Besserung und geht dann. Und als die beiden Eheleute dann unter sich sind, da fragt der Mann seine Frau, was hat der Herr Vikar gesagt? Er war ja schwerhörig. Und da brüllt die Frau ihrem Mann ins Ohr, er hat gesagt, du sollst an das Leiden Jesu denken, dass er für dich alles getan hat und dass seine Liebe dich umgibt. Und der Mann sagt, das war ein guter Trost. Dieser Vikar, der ist seinem Dienst nicht nachgekommen. Diese Ehefrau musste diesen Dienst übernehmen für ihn. Aber wisst ihr, dass es doch bei uns im Leben nicht auch so aussieht? Dass Menschen gar nichts wissen von uns und dass sie nicht merken, dass wir Christen sind und dass wir uns unterhalten über alles Mögliche in dieser Welt, aber nie auf das Thema Jesus Christus kommen. Oh, dass Gott uns wirklich Gnade gibt, dass wir seinen Namen nicht verleugnen, sondern dass wir wie diese Ehefrau sind und einen guten Trost spenden. Diese Gemeinde, sie hatte diese Merkmale und aufgrund dieser Merkmale gab Jesus dieser Gemeinde gewisse Verheißungen, kostbare Verheißungen. Da heißt es in Vers 10, weil du bewahrt hast das Wort meiner Geduld, will auch ich dich bewahren. Die erste Verheißung an diese Gemeinde, du hast mein Wort bewahrt. Ich will dich auch bewahren in der Stunde der Versuchung. Treue wird belohnt durch Bewahrung. Hältst du dich an mich, so halte ich mich auch an dich und will dich bewahren und will dich hindurchtragen. Das gilt auch gleichermaßen für uns. Diese Verheißung gilt für uns, wenn wir das Wort Gottes bewahren. Und eine nächste Verheißung gibt Jesus ihnen, Vers 11, und sagt, siehe, ich komme bald. Ich komme bald. Das ist eine Verheißung für jedes gläubige Herz. Für jedes Herz, das mit Gott verbunden ist und das Leben mit Gott hat. Siehe, ich komme bald. Stellt euch vor, diese Gemeinde. Sie stand in schweren Versuchungen, in schweren Anfechtungen. Wir lesen davon, ja. In Vers 9, diese Andeutung, siehe, ich gebe aus der Synagogen des Satans von denen, die sagen, sie seien Juden und sind's nicht, sondern lügen. Siehe, ich will sie dazu bringen, dass sie kommen sollen und niederfallen zu deinen Füßen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Da war eine Synagoge, da waren Menschen, die dieser Gemeinde das Leben unglaublich schwer gemacht haben. Sie litten unter Verfolgungen. Und hier sagt Jesus, ich komme bald. Die Verheißung war so wertvoll. Wie mögen sie sich gesehnt haben, dass alles ein Ende nimmt und sie einmal beim Herrn sind. Vielleicht geht es dir auch so. Vielleicht hast du schwer zu tragen an einer Krankheit. Vielleicht an einer schweren Versuchung. Vielleicht hast du sonstige Lasten. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass jeder von uns gewisse Lasten trägt. Und Jesus sagt dir, ich komme bald. Und die Jugendlichen haben gesungen, so ähnlich, ja. Dann stehe ich vor dir mit verklärtem Angesicht und bringe dir ein Loblied. Dann sind alle Schmerzen, alle Sorgen vorbei. Dann sind alle Lasten vorbei. Dann beginnt die unendliche Herrlichkeit. Ich komme bald. Das ist so eine wertvolle Verheißung. Und dann noch eine letzte Ermutigung an diese Gemeinde, die Jesus ihnen weitergibt und sagt, halte fest, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Halte fest das, was du hast. Verliere es nicht. Halte dich daran fest. Du hast alles, was mir wohlgefällt. Du stehst im richtigen Zustand vor mir. Ich habe dich geliebt. Ich werde dich nicht ausspeien aus meinem Munde. Ich werde dich auch nicht verlassen, sondern ich werde dich bewahren. aber du halte fest daran, was du hast. So erreichst du dein Ziel, so kommst du in den Himmel, so kannst du dich darauf freuen, dass ich bald da sein werde. Halte es fest. Und ich möchte uns allen zurufen, haltet es fest. Lasst uns nicht lau, nicht müde werden. Vielleicht bist du gerade so schwankend. Vielleicht bist du so müde von der Versuchung in deinem Leben, von der Last, die du trägst. Jesus will dir sagen, halte fest, was du hast. Halte es ganz fest. Lasst uns dieses weiße Kleid nicht beflecken. Nicht beflecken, nicht schmutzig machen, sondern festhalten. Lasst uns so sein wie der weiße Hamster. Wisst ihr, wie die sind? Die weißen Hamster haben eine besondere Eigentümlichkeit, dass sie ihr weißes Fell, ihr weißes Kleid nicht beflecken. Da war einmal ein Fürst bei einer Jagd in der Nähe eines breiten, morastigen Grabens. Er jagte einen weißen Hamster. Und als das Tier bis an diesen Graben gekommen war, da warf es sich nieder, statt über diesen Schlamm hindurchzuschwimmen und sich zu retten. Nein, es warf sich vor diesem Graben nieder und wartete auf seinen Jäger. Und der Fürst kam hinzu und war erstaunt, was ist jetzt passiert. Und hat das Tier nicht getötet, sondern gefragt dann bei einem erfahrenen Jäger, und der erklärte ihm dann, dass dieses Tier eine eigentümliche Art hat, nämlich dieses weiße Kleid, was sie besitzt, nicht zu beflecken. Und es zieht lieber den Tod vor, anstatt sein weißes Kleid schmutzig zu machen. Ist das nicht eine Lehre für uns? Halte fest, was du hast, Bruder und Schwester. Dieses weiße Kleid, wir wollen es bewahren. Ich möchte zum Schluss nur noch einmal fragen, wo ist dein geistlicher Wohnort? Ja, vielleicht so, wo möchtest du wohnen? Wisst ihr, ich denke, es gibt viele Menschen, die wählen freiwillig Laodicea als ihren Wohnort, weil es dort nicht schwer ist, Gott zu dienen, weil es dort so leichtfüßig geht, so geradeaus, so auf geebneter Straße. Warum? Weil man sich jederzeit anpassen kann. Hier an die Gemeinde, dort an die Welt, überall, wie es nötig ist. Das ist so ein lockerer Weg, so ein lockeres Christentum. Und dieser Weg führt nicht in den Himmel. Und wenn du vielleicht auf diesem Weg bist, in dieser Stadt wohnst, dann wandere dort aus. Ziehe aus Laodicea. Und da gibt es keine Kündigungsfrist, die du einhalten musst. Da braucht man nicht sagen, später oder irgendwann. Man darf es jetzt tun. Und wir wissen den Weg. Jesus hat diesen Weg gezeigt und gesagt, tue Buße. Das ist der Weg aus Laodicea heraus, hin zu der Stadt Philadelphia. Dass da unser Wohnort sein möchte, dass wir dort ansässig werden. Und wenn der Weg dort manchmal schwer ist und wenn er steinig und dornig ist und wenn nicht alles glatt läuft und wenn nicht alles nach unserem Willen läuft, aber es läuft alles nach Gottes Willen dort, in dieser Stadt. Und in dieser Stadt der Bruderliebe herrscht eine kleine Kraft. Sie bewahren das Wort, sie verleugnen den Namen Jesu nicht. Und deswegen gehören ihnen alle Verheißungen Gottes. Und deswegen sind sie trotz aller Schwierigkeiten und aller Hindernisse die glücklichsten Menschen auf dieser Erde. Ich möchte zu ihnen gehören. Ich denke, du auch. Gott segne uns. Amen.